Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Manfred Götzke, schön, dass Sie dabei sind. Seit Jahrzehnten kämpfen Saudi-Arabien und Iran um die Vorherrschaft im Nahen Osten. Jetzt haben die beiden Erzrivalen einen Deal geschlossen. Was das Abkommen den beiden Staaten bringen könnte und wer auf der Verliererseite steht, ist gleich Thema bei uns. Außerdem geht es um das Verhältnis zwischen Israel und den USA. Das leidet unter der Rechtsaußenregierung in Tel Aviv. Und wir blicken nach Nicaragua und stellen Ihnen die Frau des Kommandanten Ortega vor, die in Nicaragua eigentlich die Strippen zieht. Seit das iranische Regime seine Kritiker auf Demos erschießt und Protestierende exekutiert, ist es noch stärker auf neue Verbündete angewiesen, weil offenbar die westlichen Sanktionen schmerzen. Letztes Wochenende hat sich das Regime ausgerechnet seinem Erzrivalen schlechthin angenähert, Saudi-Arabien. Das sunnitische Königreich und der schiitische Iran kämpfen seit Jahrzehnten um die Vormachtstellung am Golf. Der Konflikt eskalierte 2016 in der Hinrichtung eines schiitischen Geistlichen in Saudi-Arabien, woraufhin die Iraner die saudische Botschaft in Teheran abgebrannt haben. Seitdem war diplomatische Funkstille. Das ist aber jetzt vorbei. Beide Staaten haben ein Abkommen geschlossen unter Vermittlung Chinas. Mit dem Deal könnte sich der Nahe Osten komplett verändern. Stellvertreterkriege wie im Jemen ein Ende haben. Aber es gibt natürlich auch Verlierer, die USA und Israel. Unsere Nahost-Korrespondentin Anna Osius über die neue Weichenstellung im Nahen Osten.
Wenn es um die Zukunft geht, hat Politikwissenschaftler Mustafa Kamal von der Kairo-Universität auf einmal ein wenig Euphorie in der Stimme.
Der Titel meines nächsten Artikels wird lauten »Der neue Nahe Osten«. Diese Einigung zwischen Saudi-Arabien und Iran ist der Beginn eines neuen Nahen Ostens. Alles ist anders, als was wir bisher kannten.
Die Meldung, dass die jahrelangen Erzfeinde der Region wieder diplomatische Beziehungen aufnehmen wollen, traf in Beobachterkreisen ein wie ein Donnerschlag.
Ich denke, es ist eine neue Form des Realismus auf beiden Seiten. Die Saudis sehen, dass sie ohne eine Einigung, zum Beispiel im Jemenkrieg, nicht weiterkommen. Und der Iran ist innenpolitisch und wirtschaftlich geschwächt und braucht deshalb außenpolitische Erfolge. Das hat den Deal ermöglicht. Realismus bei den Machthabern.
Zahlreiche Konflikte im Nahen und Mittleren Osten basieren seit Jahren auf den Rivalitäten der beiden Hegemonialmächte. Dass sich die großen Kontrahenten der Region wirklich zu einem ersten Abkommen durchringen, damit hatte offenbar kaum jemand gerechnet, weder im Nahen Osten noch in den USA.
In Washington ist man überrascht und besorgt, wie es um die Macht der USA in der Welt noch bestellt ist.
So Ex-US-Diplomatin Hillary Mann-Leverett im arabischen Nachrichtensender Al Jazeera. Denn die Vermittlungsrolle übernahmen diesmal nicht, wie so oft in der Vergangenheit, die USA, sondern ausgerechnet China.
Die Chinesen sind jetzt eine unentbehrliche Macht im Nahen Osten, nicht mehr die USA. Das ist Fakt nach diesem Deal. China hat das Geld, die Diplomatie, den größten Erfolg. Damit ist China der neue große Player.
Das chinesische Interesse dahinter, wirtschaftliche Beziehungen, sowohl zu den Saudis als auch zum Iran. Vor allem aber das Signal an die Weltgemeinschaft, wer die neuen Führer der Weltordnung sind, nicht mehr der Westen, sondern China und auch sein enger Partner Russland. Dass sich die Saudis, historisch eng verbündet mit den USA, China zuwandten, habe Gründe, so Politologe Ibrahim Freihard vom Doha-Institut.
Saudi-Arabien ist seit Jahren frustriert von der Biden-Regierung und sucht sich deshalb neue Allianzen Richtung Osten. Nach diesem Deal erwarten wir einen Rückgang der Spannungen in Syrien, im Libanon, Jemen und im Irak.
Vier Länder, deren Schicksale eng mit den geopolitischen Machtspielen der beiden Regionalmächte verknüpft sind. So zum Beispiel der Jemen. Dort kämpfen die Truppen des ehemaligen Präsidenten Hadi gegen die Houthi-Rebellen, die vom Iran unterstützt werden. Eine Militärkoalition unter Führung Saudi-Arabiens unterstützt die Regierungstruppen, fliegt seit 2015 Luftangriffe. Daher galt der Jemen-Konflikt auch immer als ein Stellvertreterkrieg der beiden großen Gegenspieler der Region, Saudi-Arabien gegen Iran. Vor einem Jahr trat eine Waffenruhe in Kraft, die im Herbst jedoch nicht verlängert wurde. Doch jetzt gäbe es etwas Hoffnung, sagt Politologe Mustafa Kamal.
Was ich erwarte, ist, dass die Waffenruhe im Jemen jetzt fortgesetzt wird. Bis zu einer wirklichen Einigung zwischen den Houthis und den anderen Kräften braucht es noch Zeit. Aber eine Verlängerung der Waffenruhe wäre schon mal eine gute Sache.
Eine gute Sache wäre auch Hilfe für den krisengeschüttelten Libanon. Dort herrscht eine schwere Wirtschaftskrise. Die Währung hat mehr als 90% ihres Wertes verloren. Die Hisbollah, direkt unterstützt vom Iran, bildet eine Art Staat im Staate und hat große Macht. Andere Bewegungen im Land stehen dagegen Saudi-Arabien nahe. Politisch ist die Lage festgefahren. Mehrere Versuche zur Wahl eines neuen Präsidenten scheiterten. Ob sich dieses Machtvakuum durch den saudi-iranischen Deal löst? Beobachter sind unterschiedlicher Ansicht. Professor Mustafa Kamal ist optimistisch.
Die Hisbollah hat einen aussichtsreichen Kandidaten für das Präsidentenamt. Und der Deal könnte sein, dass dieser Kandidat durchkommt, wenn im Gegenzug der Premierminister von der sogenannten Opposition gestellt wird.
Heiko Wimmen von der International Crisis Group in Beirut dämpft dagegen die Erwartungen auf Milliardenhilfen aus Saudi-Arabien für die Wirtschaft. Der Libanon brauche vor allem Reformen.
Saudi-Arabien hat in letzter Zeit zunehmend Abstand genommen von seiner traditionellen Scheckbuch-Diplomatie. Man ist in Riad offensichtlich nicht mehr bereit, große Mengen Geld in Länder zu überweisen, die sich als Fässer ohne Boden erwiesen haben. Ohne diese Reformen wird Libanon ein Fass ohne Boden bleiben.
Auch in Syrien und im benachbarten Irak haben seit Jahren Iran und Saudi-Arabien ihre Finger im Spiel. Der Iran beispielsweise als direkter Partner des syrischen Präsidenten Assad und als Unterstützer von Milizen und mächtigen Gruppen im Irak. Auch auf Syrien und Irak könnte sich das neue Verhältnis der Großmächte positiv auswirken, sagen Beobachter. Und doch, alle möglichen Konsequenzen sind noch Zukunftsmusik. Vielleicht war die Ankündigung in China auch nicht mehr als ein geschickter Coup zweier diktatorischer Regime. Jetzt hänge alles davon ab, ob das saudi-iranische Abkommen auch umgesetzt würde, so Politologe Ibrahim Freihart.
Der wahre Erfolg liegt nicht im Unterschreiben eines Abkommens, sondern in der Umsetzung. Es sind noch längst nicht alle Probleme verschwunden. Der Iran wird seine bewaffneten Milizen in den verschiedenen Ländern nicht aufgeben, solange der Konflikt mit Israel besteht. Und das bleibt eine Bedrohung für die Saudis.
Als großer Verlierer des Abkommens gelten übrigens die USA, ausgebotet von China, und Israel. Israel hatte sehr auf eine Normalisierung der Beziehungen zu Saudi-Arabien gehofft, träumte sogar von einer Militärallianz gegen den Iran. Das scheint nun vorerst vom Tisch zu sein. Und viele hoffen nach der möglichen saudi-iranischen Annäherung in Zukunft auf ein bisschen Ruhe für die krisengeschüttelten Länder des Nahen und Mittleren Ostens.
Die beiden großen Diktaturen Iran und Saudi-Arabien haben ein Abkommen geschlossen, das den ganzen Nahen Osten verändern könnte. Anna Osius berichtete.
So 45.
Israels rechte, teilweise rechtsextreme Regierung unter Benjamin Netanyahu sorgt nicht nur hier in Deutschland für Demonstrationen von Juden und israelischen Expats. Ähnliche Szenen wie beim Besuch Netanyahus in Berlin spielten sich letzte Woche in Washington ab. Da war Israels Finanzminister zu Besuch, der zum extremeren Teil der Koalition gehört. Bezalel Smotrich ist radikaler Siedler, Chef der rechtsextremen Partei Religiöser Zionismus und forderte kürzlich ein palästinensisches Dorf auszulöschen. Hunderte haben in Washington gegen den Besuch demonstriert. Prominente Wirtschaftsleute aus Israel und den USA haben die Justizreform verurteilt. Und wichtige große amerikanisch-jüdische Organisationen boykottieren die Regierung. Die traditionell exzellenten Beziehungen zwischen den USA und Israel, sie leiden massiv unter der neuen Regierung Netanyahu. Doris Simon berichtet.
Ich kann nur sagen, dass ich in den letzten Wochen öffentliche Vorträge in Synagogen gehalten habe und dabei auf ein Maß an Besorgnis und Kritik gestoßen bin, das ich in meiner Laufbahn noch nicht erlebt habe.
Mit der neuen israelischen Koalitionsregierung und ihrer umstrittenen Justizreform sei wirklich etwas umgeschlagen in der jüdisch-amerikanischen Community, sagt Derek Pensler. Der Historiker, der an der Harvard-Universität zu Israel und der jüdischen Diaspora forscht, hat zuletzt viele Menschen getroffen, die Israels Regierung bislang nie kritisiert haben, die sich nun aber unwohl fühlten und wütend seien, so Penzler.
Feeling betrayed by Israel.
Sie fühlen sich verraten von Israel, von einem bestimmten Israel, das sie wollen. Ein demokratisches Israel. Sie wollen ein Israel, das bestimmte moralische Werte hat, die sie teilen. Und es verärgert sie, dass Israel diese Werte nicht zu vertreten scheint.
Besorgnis und Kritik zeigten sich am letzten Wochenende auch beim Besuch von Bezalel Smotrich in Washington. Der israelische Finanzminister war für die jährliche Konferenz der Israel Bonds gekommen, die israelische Staatsanleihen in der jüdischen Diaspora verkauft. Doch weil Minister Smotrich kurz zuvor nach einem tödlichen Anschlag gefordert hatte, das palästinensische Dorf Huwara auszuradieren, blieben ihm in den USA viele Türen verschlossen. Auch nach seiner Entschuldigung, er sei missverstanden worden. Mitglieder jüdischer Organisationen demonstrierten in Washington gegen Smotrichs Besuch, 330 Rabbiner protestierten schriftlich und 140 führende Mitglieder der amerikanisch-jüdischen Community forderten einen Boykott von Minister Smotrichs Besuch. Treffen mit dem Finanzminister würden der Unterstützung Israels mehr schaden als helfen. Auch gemäßigte und konservative jüdische Interessensgruppen entschieden sich gegen Treffen, darunter das American Jewish Committee, AIPAC, die einflussreichste Lobby für Israel in den USA, und die wichtigsten orthodoxen Rabbinervereinigungen im Land. Gerade AIPAC ist ansonsten nicht für Kritik an Israel und seinen Regierungen bekannt. So bezeichnete ein AIPAC-Sprecher die Auseinandersetzung um die umstrittene Justizreform als, Zitat, lebendige Debatte, die die robuste Demokratie des jüdischen Staates widerspiegle. Elliot Abrams, Diplomat in mehreren konservativen US-Regierungen, sprach angesichts der Kritik von jüdischer Hysterie und kritisierte, linke US-Juden könnten nicht akzeptieren, dass sich Israel immer mehr abwende von ihrem persönlichen Wunschbild, dem Paradies des Liberalismus, so Elliot.
One can react to this crisis through denial. Say it's simply not a problem.
Jewish Studies-Historiker Penzler spricht von einem kleineren Teil der amerikanischen Juden, der sich dafür entschieden habe, die Krise zu leugnen. Es gehe um rund 20% konservative und rechtsgerichtete Kreise, die teilweise sogar zufrieden seien mit den sogenannten Reformen. Doch die Debatte in den USA zeigt, dass nicht wenige Juden sich ungut an die Auseinandersetzung über die Zukunft der US-Demokratie erinnert fühlen und sich fragen, wie sie Israel unterstützen können, ohne ihre eigenen Werte zu verleugnen. Sie müssten endlich aufwachen, antwortete die liberale Rabbinerin Sharon Bruce in einer vielbeachteten Predigt auf weit verbreitete Fragen und Zweifel.
This is not an accident. And this is not an anomaly.
Der geplante Umbau von Israels Justiz sei kein Unfall und keine einmalige Abweichung von der Norm, sagte Rabbinerin Bruce. Israels Umgang mit den Palästinensern sei das große Thema dahinter. Doch große Teile der amerikanischen Juden betrachten dies als völlig separates Thema. Sie müssten sich den Tatsachen stellen, forderte die liberale Rabbinerin.
For years we have quietly accepted a false and dangerous binary that a person must either be pro-Israel or they're anti-Israel.
Wir haben jahrelang stillschweigend die falsche und gefährliche Auffassung akzeptiert, dass man entweder pro-Israel oder pro-Palästina sein muss. Aber hier ist die Wahrheit. Es gibt nur eine Zukunft. Es ist eine gemeinsame Zukunft. Wenn Ihnen die Zukunft Israels am Herzen liegt, und ich hoffe, dass Sie das tut, dann muss Ihnen auch die Zukunft Palästinas am Herzen liegen.
Präsident Biden gilt als Freund Israels. Aber er hat Premier Benjamin Netanyahu 10 Wochen nach dessen Amtseid immer noch nicht im Weißen Haus begrüßt. Noch ungewöhnlicher war zuletzt ein Kommentar Bidens zur umstrittenen Justizreform. Es sei wichtig für Israels Führung, Unterstützung für die von ihr angestrebte grundlegende Veränderung zu gewinnen. Für eine wachsende Anzahl von Kongressabgeordneten sind die Pläne ein klarer Störfaktor in den israelisch-amerikanischen Beziehungen. Historiker Derek Penzler sieht aber keine Bereitschaft im US-Kongress, ernsthaft Druck auszuüben auf die israelische Regierung, zum Beispiel über den neu auszuhandelnden Vertrag zu den US-Militärhilfen für Israel.
Der wichtigste Faktor sind die 70 Millionen evangelikalen Christen in den Vereinigten Staaten, deren politische Macht und Wählerpotenzial das der Juden weit in den Schatten stellt. Es könnte daher zu der interessanten Situation kommen, wo ein Großteil der jüdisch-amerikanischen Community von der Regierung eine andere Haltung Haltung gegenüber Israel fordert. Aber letzten Endes kommt es, zumindest für die Republikanische Partei, nicht darauf an, was amerikanische Juden wollen oder nicht.
What really matters is not what the Jews want or don't want.
Die jüdische Diaspora hat ein Problem mit der neuen rechten Regierung in Israel. Doris Simon berichtete aus Washington. Vom gefeierten Revolutionär zum verhassten Diktator. Unter diesem ja nicht ganz seltenen Wandel leidet momentan Nicaragua. Der Ex-Revolutionär Daniel Ortega und seine Frau, die Ex-Revolutionärin Rosario Murillo, haben Nicaragua fest im Griff. Sie gehen brutal gegen ihre Kritiker vor, gegen Oppositionelle, gegen Kirchenvertreter, Journalisten oder NGOs. Jetzt will das Paar seine Macht noch weiter konsolidieren. Präsident Ortega will per Verfassungsänderung seine Frau zur Co-Präsidentin machen. Für viele Beobachter ist die sowieso schon längst die eigentliche Strippenzieherin im Land. Anne Demmer stellt sie vor.
Täglich richtet sich die Vizepräsidentin und Gattin Ortegas im Staatsmedium Kanal 4 an die Bevölkerung. Über das Telefon wird sie zugeschaltet. Rosario Murillo monologisiert über Liebe, ihren Glauben, Religion und Sozialprogramme. Als junge Frau hat sie in der Kirche eigene Gedichte gegen die Somoza-Diktatur verlesen. Sie habe sich von einer extrem linken zu einer konservativen antifeministischen Frau entwickelt, sagt der aus Nicaragua stammende El País-Journalist Carlos Salinas Maldonado. Er hat ein Buch über sie geschrieben. Yo soy la mujer del comandante. Ich bin die Frau des Comandante. Rosario Murillo sei voller Ambition. 1998 bilde einen Wendepunkt. Als ihre Tochter aus erster Ehe ihren Stiefvater Daniel Ortega beschuldigte, sie als Teenager vergewaltigt zu haben, stellte sich Murillo hinter ihm. Ihr Aufstieg begann. Sie wird zur rechten Hand von Daniel Ortega. Er ist zwar immer noch der starke Mann, aber sie trifft die alltäglichen Entscheidungen. Sie teilen sich die Macht auf eine besondere Art und Weise. Es ist eine Familiendiktatur. Mit Ketten und Schmuck überladen, schrillen bunten Kleidern und stets tiefrot geschminkten Lippen tritt sie in der Öffentlichkeit auf. Als spirituell, religiös, fanatisch wird sie oft beschrieben, als Bruja, Hexe. Sie glaubt, dass es negative Energien in der Erde gibt, die ihr schaden könnten. Deswegen hat sie Lebensbäume aus Metall in Managua aufstellen lassen. Es sind insgesamt 150. Jeder einzelne kostet 20.000 US-Dollar. In einem armen Land wie Nicaragua sind das obszöne Ausgaben. Aber ihrem Glauben nach helfen die Bäume, die Familie gegen diese negativen Energien zu schützen. Der Journalist Carlos Salinas Maldonado lebt im Exil in Mexiko. Er selbst sah sich gezwungen, Nicaragua zu verlassen. Zu groß war der Druck geworden. Wegen seiner kritischen Berichterstattung hat er Drohungen bekommen, erzählt er. Für viele Beobachter ist Rosario Murillo längst die eigentliche Strippenzieherin in Nicaragua. Vamos con todo. Wir geben alles. Mit diesen Worten ordnete sie die blutige Niederschlagung der Studentenproteste 2018 an, bei denen mehr als 350 Menschen ums Leben gekommen sind. Genauso war die kürzliche Freilassung der 222 politischen Gefangenen eine Idee von Murillo, wie es Ortega selbst formulierte. Die Oppositionellen und Regierungskritiker wurden in die USA ausgeflogen. Ihnen wurde die Staatsbürgerschaft aberkannt, ihr gesamtes Vermögen konfisziert. Auch die ehemalige sandinistische Guerillakämpferin Dora María Téllez, die Seite an Seite mit Daniel Ortega gegen die Somoza-Diktatur gekämpft hatte, ist darunter.
Porque ellos tienen una guerra en su cabeza.
Ortega und Murillo haben den Krieg im Kopf. Sie führen einen Krieg, bei dem es um alles geht, jegliche Mittel recht sind. Wir hingegen wollen mit zivilen Mitteln kämpfen, die in freie und gerechte Wahlen münden sollen, wo die Nicaraguaner selbst entscheiden, welche Regierung sie wollen. Sagte Téllez gegenüber dem argentinischen Online-Medium Infobae. Ortega wird alles dafür tun, um die Macht zu sichern, so der Journalist Maldonado. Bei einer Ansprache Ortegas regte er an, Murillo als Co-Präsidentin zu installieren.
Habría que reformar la Constitución, dice él.
Dafür müsste die Verfassung geändert werden, sagte Ortega, damit sie diese Position einnehmen kann. So etwas gibt es in keinem Land der Welt. Damit will er zeigen, so interpretiere ich es, dass die beiden auf Augenhöhe regieren. Es scheint so, als würde er alles vorbereiten für den Fall, dass er stirbt.
Quiere consolidar el poder familiar.
Auch wenn Ortega immer wieder krank war und eine Zeit lang öffentliche Auftritte mied, gibt es dafür allerdings keine Anzeichen. Ein schneller Ausweg aus der Krise ist derzeit nicht absehbar.
Die Frau des Kommandanten Anne Demmer stellt uns das Diktatorenpaar in Nicaragua vor. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat bei seinem Besuch in Kolumbien diese Woche seinen Gastgebern in der ihm eigenen Art geschmeichelt.
Insofern möchte Deutschland gerne Premiumpartner von Kolumbien sein bei dieser Transformation, bei einer Entwicklung zu einem Land, das ökonomisch und sozial prosperiert und umwelt- und klimapolitisch die Ziele erreicht, die es sich gesetzt hat.
Momentan besteht diese Premium-Partnerschaft vor allem darin, dass Deutschland Kolumbien Kohle abkauft als Ersatz für den Rohstoff aus Russland. Doch das soll sich, wenn man Habeck folgt, ändern. Deutschland will Kolumbien beim Ausbau der erneuerbaren Energien unterstützen. Im Kleinen tut Deutschland schon jetzt was für die kolumbianische Ökologie. Die Bundesregierung unterstützt ein Projekt, das ehemalige Kokainproduzenten zu Biobauern macht. Kleinbauern werden dabei zu Biodiversitätsbeobachtern ausgebildet. Anne Herbeck hat das Projekt im kolumbianischen Urwald besucht.
Mit Allradantrieb geht es über Schotterpisten in den Regenwald, bis die Straße so steil wird, dass es nur noch zu Fuß und per Maulesel weitergeht. Bauern, technische Assistenten und Mitglieder des WWF sind im Nationalpark Alto Fragua Indivasi unterwegs, in der unwegsamen Caquetá-Region im Südwesten Kolumbiens. Es ist noch früh und neblig, leichter Regen fällt. Plötzlich bleibt einer der Bauern stehen. Das hier ist die Farm, auf der ich aufgewachsen bin. Alles das hier war Coca, die ganzen Grasflächen hier. Alexander Jiménez ist 28, fast sein ganzes Leben hat er im Krieg verbracht, denn der Urwald des Caquetá war Kernland der FARC-Guerilla, die dort auch den Drogenhandel kontrollierte. Coca-Pflanzen anzubauen, deren Blätter die Basis für Kokain sind, war für die meisten Familien damals die einzige Möglichkeit zu überleben. Frei bewegen konnte man sich ohnehin nicht. Wald bedeutete Gefahr. Nun aber stapft Alexander Jiménez durchs Dickicht. Er sucht geeignete Plätze, um eine Kamerafalle anzubringen. Sein Ziel, Wildtiere beobachten, ihre Lebensräume schützen. So verstehen wir, dass diese Gegend hier nicht bloß aus Hügeln und Wald besteht, sondern ein komplexer Lebensraum ist, den wir mit anderen Lebewesen teilen. Die Sicht auf die Dinge ändert sich komplett. Alexander Jiménez und andere Kleinbauern der Region, die besonders schwer unter Kolumbiens bewaffnetem Konflikt gelitten haben, sollen so eine neue Perspektive bekommen. Biodiversität schützen, nachhaltige Landwirtschaft betreiben statt abholzen und Koka anbauen. Schutzgebiete und Frieden heißt das Projekt, das vom WWF geleitet und von Deutschland mitfinanziert wird. Doch am Anfang wollte niemand mitmachen, sagt John Jader Mosquera von der regionalen Partnerorganisation Cordespa. Die erste Reaktion der Familien fällt meist negativ aus. Wieso soll ich meine Weideflächen eingrenzen, fragen sie. Dann habe ich doch weniger zu essen. Unser technisches Team erklärt ihnen dann, dass sie es ja einfach mal versuchen können. Wenn es nicht klappt, dann kann man es wieder rückgängig machen. Das Problem? Vertrauen. Die meisten hier wurden zu oft vom Staat oder anderen Organisationen enttäuscht. Etwa als die kolumbianische Regierung ihnen das Angebot machte, ihre Coca-Pflanzen aufzugeben und durch legale Produkte zu ersetzen. Das Substitutionsprogramm ist Teil des 2016 geschlossenen Friedensvertrages mit den FARC. Wir haben gesagt, alles klar, wir machen mit. Wir haben angefangen, die Pflanzen auszureißen. Wir haben Papiere unterschrieben. Doch die Regierung hat ihren Teil nicht erfüllt. Bis heute hat sie ihre Versprechen vielen Familien gegenüber nicht erfüllt, sagt der 46-jährige Plutarco Garcia. Das Geld für die Umstellung blieb aus. Viele sind seitdem zum Coca-Bau zurückgekehrt, Garcia nicht. Doch mit legalem Anbau und den paar Rindern, die er hält, verdient er nicht genug, um seine Kinder in die Schule ins Dorf zu schicken. Im Rahmen des WWF-Projektes bekommen die Bauern nun technische Hilfe, die es ihnen ermöglicht, nachhaltiger und günstiger zu wirtschaften. Weniger Chemikalien, Wechselnutzung kleiner Weideflächen. Dazu gab es Solarpanels und eine kleine Zuckerrohrmühle. Und die Weiterbildung zu Biodiversitätswächtern. Früher haben wir nur ans Abholzen gedacht. Wir wussten nicht, welche Vielfalt uns hier umgibt. Jetzt begreifen wir, wie unser Handeln das Leben im Wald beeinflusst und was für eine außergewöhnliche Natur wir hier direkt vor der Haustür haben. An einer Stelle, wo die Strömung schwach ist und viele Tiere deshalb leicht durch den Fluss waten können, schnürt sein Kollege Jiménez seine Kamerafalle an einen dicken Baum. Jiménez' Traum? Einen Jaguar fotografieren. Es heißt ja immer, der Jaguar sei gefährlich. Aber das ist ein Mythos. Jetzt, wo wir mehr über unser Umfeld lernen, verstehen wir, dass eigentlich wir gefährlich sind, weil wir ihnen die Territorien wegnehmen. Über viele Jahre wurde in Kolumbien Naturschutz betrieben, ohne die Menschen vor Ort mit einzubeziehen. Mehr noch, für die Einrichtung von Schutzgebieten wurden oft jahrzehntelange Anwohner umgesiedelt oder gar gewaltsam vertrieben. Auch der WWF stand deshalb bereits in der Kritik. Das Projekt im Caquetá will ein Beispiel dafür sein, wie es besser geht. Ob der Ansatz auch in andere Regionen übertragbar ist? César Suárez, Koordinator bei WWF Kolumbien, ist skeptisch. In diesem Schutzgebiet hier passiert Abholzung eher im kleinen Rahmen, anders als etwa im unteren Amazonasgebiet, wo das ein Riesengeschäft ist. Dort geht es nicht um den Kleinbauern, der ein wenig Land haben will, sondern um große Landbesitzer und Politiker, die gierig sind, die einfach immer mehr wollen.
Terratenientes, políticos, personas que quieren tener aún más.
Farmbesitzer Plutarco Garcia will einfach bleiben, wo er bereits sein ganzes Leben verbracht hat, und zwar in Frieden. Das Projekt hilft ihm und seiner Familie, dort eine neue Zukunft zu sehen. Das Klima, die Luft, die Natur, alles schön. Wo soll ich denn hin? Da draußen gibt es kein besseres Leben. Also warum sollte ich hier weg?
Naturschutz statt Coca-Anbau. Anne Herberg hat ein Biodiversitätsprojekt im kolumbianischen Urwald besucht, das von Deutschland mitfinanziert wird.